Plötzlich Bäcker, der Brot-Podcast von und mit Lutz Geißler.
Herzlich willkommen und Glück auf zu einer neuen Folge meines Podcasts. Heute geht es wieder darum, Fragen von euch zu beantworten, die mich per E-Mail erreicht haben. Das ist heute der Fall von Michael und Stefan. Michael hat gleich zwei Fragen dabei, Stefan eine Frage und ich werde alles, was ich weiß, auf den Tisch legen, um eure Fragen wirklich gut beantworten zu können. Ja, legen wir los mit der ersten Frage von Michael. Er fragt, kurz zusammengefasst, welchen Einfluss hat die Temperatur auf die Enzymaktivität? Ich lese jetzt gleich nochmal die E-Mail direkt vor. Mich beschäftigt eine Frage bezüglich der Gare im Kühlschrank. Wie verhält sich der enzymatische Abbau in Bezug auf die Temperatur? Ich weiß, dass die Aktivität der Mikroorganismen runtergebremst wird, aber was machen die mehleigenen Enzyme bei diesen Temperaturen? Wird das auch verlangsamt und wenn ja, wie viel? Wenn das der Fall ist, dann hätte das doch auch wiederum Einfluss auf den Stoffwechsel der Milchsäurebakterien und Hefen, weil diese die Stärke doch nicht direkt weiterverarbeiten können, sondern auf die Spaltprodukte der Enzyme angewiesen sind. Oder liege ich da falsch? Ja, es ist ein recht komplexes Thema, die Enzyme im Teig. Kurze Antwort auf die Frage wäre, die Enzymaktivität wird natürlich beeinflusst durch die Temperatur und zwar immer so, dass bei einer kälteren Temperatur die Enzymaktivität niedriger ausfällt. Das heißt, andersrum gedacht, je wärmer der Teig ist, je wärmer die Umgebung ist, umso effizienter arbeiten die Enzyme. Vielleicht holen wir noch mal kurz aus, was Enzyme eigentlich sind und was sie tun. Enzyme sind ja Eiweiße, Eiweißstrukturen, die in der Lage sind, bestimmte Reaktionen im Teig zu beschleunigen oder überhaupt erst in Gang zu setzen. In der Chemie redet man auch von Katalysatoren. Das kennt der ein oder andere aus dem eigenen Auto. Da ist auch ein Katalysator drin, hat eine ähnliche Funktion, wird aber natürlich nicht mit Enzymen betrieben. Ja, Enzyme begegnen uns überall. Unsere Verdauung würde gar nicht ohne Enzyme funktionieren. In der Lebensmittelherstellung gibt es kaum einen Prozess, der nicht ohne Enzyme funktioniert. Das sind aber in aller Regel natürliche Enzyme, die also die Natur evolutionär hervorgebracht hat. Es gibt, das ist ein ganz anderes Thema, in der Lebensmittelindustrie natürlich auch Enzyme, die in der Natur gar nicht existent sind, die man also künstlich herstellt, zum Beispiel aus gentechnisch veränderten Schimmelpilzen. Die heißen dann exogene Enzyme oder funktionelle Enzyme, technische Enzyme. Darüber reden wir jetzt nicht, das habe ich schon an anderer Stelle lang und breit erklärt und auch meine Meinung dazu kundgetan. Ihr könnt euch vorstellen, wie meine Meinung dazu ist. Wir reden über die mehleigenen Enzyme und auch über die Enzyme, die die Mikroorganismen selbst in ihrer Umgebung abgeben. Denn das ist ein wichtiger Teil dessen, was im Teig passiert. Ihr könnt euch vorstellen, wenn die Mikroorganismen in den Teig kommen, also Mehl, Wasser, Salz, dann ist das erstmal eine ungewohnte Umgebung für sie. Selbst wenn sie vorher, also die Hefe zum Beispiel im Hefewürfel waren oder die Milchsäurebakterien und die Hefen im Sauerteig, dann verändern sich doch ganz viele Parameter, zum Beispiel die Temperatur oder der Wassergehalt, also das freie Wasser um sie herum, das ganz wichtig ist für ihren Stoffwechsel, Salzkonzentration und so weiter und so fort. Und darauf reagieren die Mikroorganismen und bauen ihren Stoffwechsel so um, dass sie damit klarkommen. In aller Regel schütten sie also erstmal Enzyme aus in ihrer Umgebung, die in der Lage sind, zum Beispiel Stärke zu spalten in Zucker oder Eiweiße in Aminosäuren, um einen adäquaten Nahrungsvorrat herzustellen, den dann die jeweilige Zelle in der Lage ist aufzunehmen. Da muss ich noch einschränken, die Stärke, sagt man immer einfach so, ne, wird in Zucker abgebaut, aber so einfach ist es nun auch wieder nicht im Teig, denn die Stärke muss aufgeplatzt vorliegen. Die ist normalerweise im Getreidekorn von einer Eiweißhülle umgeben und da kommt also erstens weder das Wasser noch zweitens das Enzym so einfach ran an die Stärke. Ein kleiner Teil der Stärkekörner wird beim Mahlen, beim Mahlprozess aufgebrochen. Da geht also die Eiweißhülle ein bisschen in die Knie. Und da kann dann auch Wasser und damit auch Enzyme ran. Kann zum Teil in Zucker umgewandelt werden. Aber der Hauptprozess, Stärke zu Zucker umwandeln, der findet erst beim Backen statt, weil erst beim Backen dann auch die Eiweißhülle gerinnt, denaturiert, wie beim Hühnerei. und dann die Stärke frei vorliegt, um enzymatisch angegriffen zu werden. Was allerdings schon im Teig passieren kann, ist, dass das Eiweiß gespalten wird. Das sind dann sogenannte Proteinasen oder Proteasen, gibt es verschiedene Bezeichnungen dafür, die in der Lage sind, das Eiweiß zu cutten, zu zerschneiden und ja, letzten Endes dann ja auch bei einem Weizenteig zum Beispiel den Kleber, was ja auch nur Eiweiß ist, zu schwächen. Es kann manchmal gut sein, weil man das möchte, bei einem sehr starken Mehl. Es kann aber auch manchmal von Nachteil sein, beispielsweise bei einem sehr dehnbaren, weichen Kleber wie im Dinkel. Da möchte man eher vermeiden, dass da noch mehr Dehnbarkeit reinkommt, weil die Proteasen da am Eiweißgerüst rumarbeiten. So, die Enzymaktivität im Teig, die wird beeinflusst von zwei wesentlichen Parametern. Das ist zum einen der pH-Wert, also die quasi Wasserstoff-Ionen-Konzentration im Teig und zum anderen die Temperatur. Über den pH-Wert können wir nochmal separat reden. Der wird natürlich überwiegend gesteuert durch die Frage, ob da Sauerteig im Spiel ist oder nicht. Auch durch die Länge der Teigführung. Also auch in einem Hefeteig sinkt der pH-Wert langsam nach unten durch den Stoffwechsel der Mikroorganismen, weil ihr im Hefewürfel nicht nur Hefen habt, sondern auch einen ganz kleinen Teil Milchsäurebakterien und irgendwann entstehen da Säuren, die den pH-Wert senken. Ja, und die Temperatur spielt eine große Rolle, ne? Also je wärmer die Temperatur ist, je höher die Temperatur ist, umso effizienter arbeiten die Enzyme. Und das geht über alle Enzymgruppen hinweg, also die Proteasen und auch die Amylasen, die also die stärker abbauenden Enzyme, die arbeiten hervorragend, wenn es schön warm ist. Beim pH-Wert ist es ein bisschen unterschiedlich. Bei einem niedrigen pH-Wert, also im sauren Bereich, werden vorwiegend die Proteasen, also die eiweißabbauenden Enzyme, aktiviert. Die Aktivität steigt. Und bei einem höheren pH-Wert werden eher die stärker abbauenden Enzyme aktiviert. Oder andersrum gesagt, wenn ich einen niedrigen pH-Wert habe, aktiviere ich die eiweißabbauenden Enzyme und bremse die stärker abbauenden Enzyme aus. Das ist zum Beispiel der Grund, warum man traditionell Roggen immer mit Sauerteig verbacken musste, auch in der Zeit, als es schon Hefe gab, Backhefe gab, weil sonst der Roggen von Natur aus viel zu viele stärker abbauende Enzyme mitbringt und das Brot dann während des Backens quasi in einen Zuckermatsch umgewandelt würde. Am Ende haben wir dann also einen schönen Laib, wenn man den aufschneidet, ist da ein großer Hohlraum und ein Zuckermatsch. In einem nicht ganz so dramatischen Fall wäre dann einfach die Krume recht feucht und nicht mehr elastisch. Also wenn man dann reindrückt, den Daumen zum Beispiel in die Krume reindrückt, dann federt die nicht zurück, sondern der Daumeneindruck bleibt einfach drin stecken. Ja, das ist es eigentlich. Die Frage ging jetzt hier speziell nach der Temperatur von Michael. Da kann man also tatsächlich mit spielen. Wenn man weiß, dass man sehr enzymstarkes Mehl hat, dann könnte man zum Beispiel die Teigtemperatur ein bisschen senken, 1, 2, 3 Grad, je nachdem, was los ist. Oder auch die Reifetemperatur insgesamt senken, ne, dass man es vielleicht dann nicht bei einem Sauerteigbrot bei 30 Grad reifen lässt oder bei 28, sondern vielleicht nur bei 24. Ganz praktisch, an einem Beispiel kann ich das verdeutlichen. Ich hatte mal in einem Berliner Backkurs den Fall, dass durch einen etwas zu sauren Sauerteig, vermute ich, der Weizensauerteig-Brotteig, als er dann geformt war, in die Knie ging, also sich verflüssigte im Gärkorb und dann wirklich nicht mehr standfest war, als ich ihn aus dem Korb stürzen wollte und das Ganze in die Breite lief. Mit dem Wissen würde man natürlich jetzt im zweiten oder dritten Versuch erstens den Sauerteig selbst ein bisschen wärmer führen, damit der pH-Wert nicht so niedrig ist, also schön warm. Das scheint sich jetzt zu widersprechen, weil ich ja gerade gesagt habe, die Enzymaktivität steigt mit der Temperatur, aber wir haben ja ganz viel Säure drin, ne? Da passiert erstmal nichts im Sauerteig, der soll erstmal schön mild werden, also im Verhältnis zur Essigsäure viel Milchsäure gebildet haben und einen recht hohen pH-Wert behalten, damit dieser Sauerteig dann nicht den Hauptteig nach unten verschiebt vom pH-Wert und zwar in ein Niveau, wo wir dann die eiweißabbauenden Enzyme haben. Den Hauptteig wiederum, den würde ich dann entsprechend kühl führen, also vielleicht eher bei 24 Grad Teigtemperatur und auch bei 24 Grad reifen lassen, damit ich also über die Temperatur dann nicht im Hauptteig selbst den Proteasen sage, baut mir mal mein Eiweiß ab. Ich habe also dann über beide Stellschrauben gearbeitet. Ich habe einmal den pH-Wert recht hoch gehalten oder nicht so weit abgesenkt. Und zum anderen habe ich über die Temperatur gesagt, bleibt mal schön ruhig, ihr Proteasen. Ihr könnt jetzt nicht arbeiten, sondern bleibt mal auf eurer faulen Haut liegen und macht bitte möglichst nichts. Michael hat auch noch so eine Zweitfrage versteckt in seiner E-Mail, ob das dann nicht auch Auswirkungen auf die Spaltprodukte hat der Enzyme, wenn ich die Temperatur jetzt runtersenke. Das ist nicht so wild. Ich hatte ja schon erklärt, ne, aus der Stärke entsteht nicht so viel Zucker im Laufe der Teiggare, sondern der Zucker entsteht im Wesentlichen dann beim Backen, sodass also mit einer niedrigeren Temperatur da keine Gefahr besteht. Man muss es aber natürlich immer im Kontext sehen der Mehlqualität. Also wenn ich ein sehr, sehr enzymschwaches Mehl habe und da dann auch noch mit niedrigerer Temperatur und mit einem relativ hohen pH-Wert rangehe in einem Sauerteigbrot, dann kriege ich natürlich schon Probleme, weil ich dann einfach zu wenig Abbauprodukte für den Stoffwechsel der Mikroorganismen bereitstellen kann. Andersrum, wenn ich ein sehr enzymstarkes Mehl habe und ich befeuere das noch mit einer hohen Temperatur und einem recht niedrigen pH-Wert, dann kriege ich natürlich auch Backfehler. Also da ist immer so das Maß der Mitte gefragt. Und das zu finden ist tatsächlich schwierig. Also in aller Regel kann man davon ausgehen, dass man ein enzymatisch ausgewogenes Mehl bekommt, weil das unter anderem die Aufgabe der Müllerei ist, dafür zu sorgen durch Mehlmischungen beispielsweise, also Mischungen verschiedener, jetzt zum Beispiel Weizensorten oder Roggensorten oder verschiedener Chargen von unterschiedlichen Regionen oder Bauern. Aber es gibt durchaus extreme Erntejahre, wo man dann vor seinem Teig steht oder am Ende vor seinem Brot steht und sich fragt, was ist denn jetzt hier los gewesen? Und in aller Regel ist die Antwort, es waren die Enzyme, es war die Enzymaktivität. Und dann kann man über Temperatur und pH-Wert beim nächsten Mal ein bisschen schauen, ob man das in den Griff bekommt. Die zweite Frage von Michael heißt, was sind die Unterschiede zwischen Lievito Madre und Levain Liquide und warum? Ausführliche Frage von ihm, ich zitiere, immer wieder ist zu hören, ein Lievito Madre sei milder als ein flüssiger Sauerteig. Andere Quellen behaupten das Gegenteil. Kannst du etwas Licht ins Dunkel bringen und mal die Unterschiede von LM, also Lievito Madre, und LL, also Levain Liquide, auch mikrobiologisch erläutern? Ja, ich weiß gar nicht, ob mikrobiologisch so der richtige Begriff dafür ist. Es geht auch hier wieder im Wesentlichen um Temperatur und pH-Wert. Die Beobachtung ist schon korrekt von Michael, dass die einen sagen, der eine ist milder als der andere, die anderen sagen, der andere ist milder als der eine. Jeder hat recht und jeder hat auch irgendwie nicht recht. Es hängt dann immer von den Stellschrauben ab, mit denen man diese beiden Sauerteige traktiert. Wir bleiben jetzt mal im Weizenbereich, ne, weil das sind zwei ganz typische Weizensauerteige, über die wir hier gerade sprechen. Im Roggen ist es aber vergleichbar, ne? Also da gibt es auch mehrere Stellschrauben und wenn man an denen so dreht wie im Weizenbereich, dann entsteht beim Roggen genau das gleiche Ergebnis. Bleibt man mal bei der Temperatur. Wenn ich einen Lievito Madre sehr warm führe, sagen wir um die 28 Grad und diesen Levain Liquide, also den weichen Weizensauerteig auch, dann und alle anderen Stellschrauben identisch halte, dann wird der LM, also der feste Weizensauerteig, saurer schmecken als der weiche Weizensauerteig. Das ist übrigens auch so, wenn ich ihn kälter führe. Also wenn ich beide bei der gleichen Temperatur führe, ist immer der LM der saurere als der LL, der flüssige. Das liegt einfach daran, dass die Mikroorganismen für ihren Stoffwechsel freies Wasser benötigen. Und wenn ich einen festen Weizensauerteig habe und einen flüssigen Weizensauerteig, dann haben die Mikroorganismen im flüssigen Weizensauerteig natürlich viel mehr Möglichkeit, Stoffwechsel zu betreiben, weil mehr Wasser da ist, mehr frei verfügbares Wasser. Und wenn mehr Wasser da ist, dann entsteht mehr Milchsäure. Dazu muss man wissen, dass nicht, bis zu einer gewissen Grenze, dass nicht die absolute Menge an Säure im Teig eine Rolle spielt, wie sauer das Ganze schmeckt, sondern dass das Verhältnis aus Milch und Essigsäure eine Rolle spielt. Die Milchsäurebakterien im Sauerteig, die bilden beide Säuren. Es gibt zwei verschiedene Gruppen von Milchsäurebakterien, homofermentative und heterofermentative. Die einen bilden nur eine Art von Säure, die anderen bilden beide Säuren. Also die einen nur Milchsäure, die anderen Milch und Essigsäure. Und wenn man so einen Sauerteig ansetzt, dann entsteht fast immer die ungefähr gleiche Menge an Essigsäure. Also davon kann man generell ausgehen. Man kann nicht mehr Essigsäure in dem einen Sauerteig erzeugen als in dem anderen, außer man schlägt da einen Haufen Sauerstoff nochmal rein oder gibt Fructose, also Fruchtzucker, in den Sauerteig. Dann geht das. Aber ansonsten hat man so grob über den Daumen in fast jedem Sauerteig immer die gleiche Menge an Essigsäure. Was sich verändert über die Stellschrauben, jetzt in dem Fall die Temperatur, ist die Menge an Milchsäure. Und wenn das Verhältnis aus Milch und Essigsäure steigt, also ich im Verhältnis zur Essigsäure sehr viel mehr Milchsäure habe, dann schmeckt der Sauerteig mild. Und wenn ich im Verhältnis zur Essigsäure sehr wenig Milchsäure habe, dann schmeckt der Sauerteig sehr sauer, also essigsauer, sagt man ja auch. Wenn ich jetzt also viel Wasser im Spiel habe und die Milchsäurebakterien einen super Stoffwechsel betreiben können und viel Milchsäure ausschütten können, dann steigt das Verhältnis von Milch zu Essigsäure und das Ganze wird milder. Also der flüssige Sauerteig ist milder als der feste Sauerteig, wenn man ihn bei gleichen Bedingungen führt. Es kann aber auch Umstände geben, da ist der feste Sauerteig viel milder als der flüssige. Zum Beispiel, wenn ich den festen mit sehr viel Anstellgut führe und sehr warm führe und den flüssigen mit sehr wenig Anstellgut und eher kalt. Dann habe ich verschiedene Stellschrauben gedreht, die dazu führen, dass beide im Vergleich so aussehen, dass der feste milder ist als der flüssige. Es kommt also immer auf die konkreten Führungsbedingungen an, auf die Führungsschemata, welcher jetzt von beiden saurer und welcher milder ist. Der LM wird ja klassisch geführt mit einem Teil Mehl, einem Teil Anstellgut und der Hälfte Wasser. Also wenn es in Zahlen ausdrücken wollen, 2, 2, 1, also zweimal Mehl, zweimal Anstellgut, einmal Wasser. Wenn das Anstellgut topfit ist, also mehrfach aufgefrischt ist, schön mild ist, dann macht diese große Menge Anstellgut den LM noch sehr viel milder, weil man mit dieser großen Menge Anstellgut sofort den pH-Wert dieser Teigmischung runterschiebt. Und bei einem niedrigen pH-Wert schütten die Milchsäurebakterien von Anfang an weniger Säuren aus, also auch weniger Essigsäure. Das heißt, das Verhältnis von Milch zur Essigsäure bleibt relativ hoch, weil extrem wenig Essigsäure entsteht. Der flüssige Weizensauerteig, der wird ganz klassisch eher mit wenig Anstellgut geführt, also meistens so zwischen 5% und 10% statt 100% wie beim LM. Und da ist also lange Zeit ein recht hoher pH-Wert. Die Milchsäurebakterien können lange Zeit erstmal die gesamte Essigsäure ausschütten und auch Milchsäure. Und deshalb kommt uns der flüssige Weizensauerteig dann meistens saurer vor als der feste, der so geführt ist, wie ich gerade beschrieben habe. Das heißt aber nicht, dass uns irgendwer verbietet, so einen flüssigen Weizensauerteig auch mal wie einen festen Weizensauerteig zu führen, nur eben weich. Also 100% Anstellgut zu nehmen. Wenn ich das dann mache, also wenn ich beide Sauerteige mit 100% Anstellgut füttere und sie reifen lasse, das dauert dann so 2-3 Stunden bei 28 Grad, dann ist plötzlich der flüssige Sauerteig wieder milder als der feste, weil ich ihn ja erstens warm reifen lassen habe, zweitens weich und drittens mit so viel Anstellgut, dass die Milchsäurebakterien kaum eine Chance hatten, da so richtig viel Essigsäure reinzupumpen. Klingt komplex, ist auch ein bisschen komplex, aber wenn man sich einmal in diese Stellschrauben reingedacht hat, dann kann man einfach flexibel reagieren auf die Umgebung, die da auf den Sauerteig wartet. Also, kurze Antwort, es gibt nicht die eine klare Antwort auf deine Frage, Michael. Es kommt eben auf die Rahmenbedingungen, auf die Stellschrauben an. Kommen wir zur letzten Frage von Stefan. Er fragt, wie bekomme ich das Gegenteil von Open Crumb? Open Crumb ist ja ein Schlagwort, das jetzt seit einigen Jahren durch die Hobbybäckerwelt geht und auch durch die Profiwelt. Das ist quasi eher eine Wortkombination, die man jetzt übersetzen würde mit offener Krume, also großen Löchern, teilweise unregelmäßig verteilten Löchern in der Krume, Porung, ganz offen. Und Stefan fragt da im Detail, ich zitiere, alle Welt spricht derzeit von Open Crumb. Auch du hast auf deiner Seite eine eigene Kategorie aufgemacht. Kleine Anmerkung von mir, ja, habe ich gemacht, um einfach die Nachfrage zu bedienen. Das heißt nicht, dass ich da jetzt neue Rezepte mit ganz vielen offenen Poren reingestellt habe, sondern wir haben einfach im Team entschieden, dass wir einmal alle Rezepte, die eine offene Bohrung haben, in eine Kategorie reinsetzen. Wer also danach sucht, der kann dann einfach im Blog auf OpenCrumb klicken in den Themenwelten und findet dann gleich alle Rezepte, die eine etwas lockerere, offenere Bohrung haben. So, ich zitiere weiter. Ich würde gern mal an das andere Ende zurück in meine Kindheit gehen, als Semmeln noch nicht leichtgewichtige, fluffige und löchrige Backwaren waren. Auch heute gibt es sie noch gelegentlich, diese gehaltvollen, festeren Semmeln mit einem wunderbaren Geschmack. Hast du dazu einige Tipps, was dabei zu beachten ist? Jo, habe ich. Man muss ein bisschen gucken, ne? Also um das zu klären, muss man erstmal wissen, was verursacht denn jetzt eine offene Krume und was verursacht eine feine, gleichmäßige Krume. Da gibt es ganz viele Faktoren, ein paar wichtige zähle ich auf. Das eine ist mal wieder der Wassergehalt, also die Teigausbeute. Da gilt, je fester der Teig, umso kleiner und gleichmäßiger verteilt ist die Porung. Das nächste ist die Frage nach der Mehlqualität. Also wenn ich ein sehr starkes Mehl habe und eine entsprechend lange Fermentation drüber laufen lasse, den also entsprechend dehnbar mache, den Kleber, dann ist dieser Teig dann in der Lage, sehr, sehr viel Gas aufzufangen und das auch zu halten, bis das Ganze abgebacken ist. Wenn ich ein schwaches Mehl habe, dann geht ein Teil des Gases raus, es können sich nicht so große Blasen bilden im Teig, ergo auch nicht so große Poren. Nächster Punkt ist das Verhältnis aus Stock- und Stückgare. Das meine ich jetzt gar nicht in absoluten Zahlen, sondern in Relation zueinander. Wenn man es noch genauer fassen will, müsste man eigentlich sagen, der Reifezustand, den man erreicht vor dem Formen und der Reifezustand, den man danach erreicht. Kleines Beispiel, ich habe einen Teig. Den einen Teig lasse ich quasi gar nicht aufgehen nach dem Kneten, sondern forme ihn mehr oder weniger gleich. Dann habe ich durch das Kneten ganz, ganz viele Luftbläschen, also wirklich Raumluft, Bläschen da eingearbeitet und fein verteilt und dann habe ich das Ganze im Gärkorb liegen und dann beginnen die Mikroorganismen CO2 zu produzieren und das muss irgendwo hin. Das sammelt sich ja nicht im luftleeren Raum, sondern es sammelt sich an vorhandenen Keimen. Und diese Keime sind die kleinen Raumluftbläschen, die wir da eingeknetet haben und die sind ja ganz fein verteilt und gleichmäßig verteilt und dann sammelt sich das gesamte CO2 an diesen gleichmäßig verteilten Luftkeimen und bläst den Teigling auf und dann hat man natürlich am Ende auch eine gleichmäßige Porenverteilung. Nehme ich den gleichen Teig und lasse ihn in der Stockgare, also in der ersten Teigruhe, relativ lange liegen, dann habe ich erstmal den gleichen Effekt. Wenn ich dann aber ihn zwischendurch dehne und falte, dann verteile ich schon ein bisschen vorhandenes CO2 neu, also sage den Bläschen, wandert mal durch den Teig und sucht euch neue Andockstellen. Wenn sich also zwei Bläschen dann miteinander verbinden, dann habe ich schon eine etwas größere Blase. Und wenn ich das nochmal mache und sich diese zwei größeren Blasen wieder verbinden, dann habe ich noch größere Blasen. Und so bekomme ich so langsam über das Dehnen und Falten, über die sehr lange Stockgare, eine unregelmäßige Struktur in diesem Teig. Dann kommt das Formen, da mache ich das ja nochmal sehr intensiv, ne? Da verteile ich das Gas nochmal komplett neu im Teig, versuche es natürlich nicht auszudrücken, aber verteile es neu durch die entsprechende Formtechnik. Wir denken an Spaghetti zum Beispiel oder an Focaccia, da ist es ganz, ganz eindrücklich, ne? Wenn man da die Finger reindrückt in diesen weichen, geölten Teig, dann sieht man überall Blasen aufpoppen. Das ist genau der Effekt, von dem ich gerade gesprochen habe. Ja, was haben wir noch? Wir haben noch ein paar Kleinigkeiten. Eine Autolysephase kann helfen, beziehungsweise nur indirekt. Es geht darum, eher nicht zu viel Raumluft einzukneten im Teig. Also wenn ich mir Knetzeit spare, aber trotzdem ein gutes Teiggerüst ausbilde, dann habe ich weniger kleine, gleichverteilte Luftkeime eingetragen in den Teig, an denen sich dann natürlich die gleiche Menge CO2 sammelt. Das heißt, die Blasen werden schon mal größer per se. Und sind ja dann auch noch ungleichmäßig verteilt von Anfang an, so dass ich also mit einer Autolysephase und dadurch reduzierter Knetzeit auch noch ein bisschen, ich würde das eher als Nachkommastelle bezeichnen, ein bisschen mehr zu einer offenen Krumeteil beitragen kann. Es geht auch um den richtigen Reifezustand am Ende. Ne? Wenn ich den Teigling, wenn er dann geformt ist, zu reif werden lasse, dann ist das Teiggerüst schon zu schlaff, zu abgebaut, um das Gas halten zu können beim Backen, denn beim Backen dehnt es sich ja nochmal aus und braucht irgendwie einen Widerstand von außen. Das sind die Porenwände, gegen das es drücken kann, damit es den Leib aufbläst. Und wenn dieser Widerstand nicht da ist, weil die Porenwände schon zu stark enzymatisch abgebaut sind, dann geht das Gas einfach raus und ich habe keine offene Porung, sondern dann wieder eine gleichmäßige. Andersherum, wenn ich den Teigling zu jung abbacke und vorher alles richtig gemacht habe, dann kann sich das vorhandene, unregelmäßig verteilte Gas gar nicht richtig ausdehnen, weil der Teig noch viel zu straff ist, viel zu stabil ist und quasi zu viel Widerstand leistet. Und dann habe ich auch ein recht gleichporiges, feinporiges Brot. Kann man immer vergleichen mit einer Mineralwasserflasche. Ne? Wenn ich die schüttel mit geschlossenem Deckel, dann habe ich eine ganz feine Perlenbildung in der Flasche. Wenn ich sie schüttel und dann aufschraube, also das Ventil aufmache, dann sprudelt es raus und ich habe richtig große Blasen plötzlich in der Flasche. Und genauso ist es mit dem Reifezustand. Wenn ich ihn also zu jung in den Ofen gebe, dann habe ich den Deckel noch drauf auf der Flasche. Wenn ich ihn zu spät drauf gebe, reingebe in den Ofen, dann habe ich auch quasi noch einen Deckel auf der Flasche, nur in einer anderen Richtung. Ich muss also den perfekten Punkt finden, also knappe Gare, ne? Also genügend Stabilität im Teigling, aber auch ausreichend Gas gebildet für das Backen. Und ein anderer Punkt ist natürlich, dass ich auch nochmal exakt ein Ventil bilden muss, damit sich der Teigling gut ausdehnen kann, wenn er knappe Gare hat. Wir denken mal ans Baguette. Beim Baguette haben wir oft das Problem, wenn wir das einschneiden, dass dann vielleicht ein Schnitt hervorragend öffnet und die anderen Schnitte eher so verkleben oder sich nicht gut öffnen. Das liegt immer daran, wie man eingeschnitten hat, in welchem Winkel und in welcher Bahn auf dem Baguette-Teig liegen. Und dann kann man sich das angucken, wenn man das Baguette aufschneidet horizontal, dann sieht man, dass unter dem perfekten Schnitt die grobe Porung ist und unter den anderen Schnitten, die nicht aufgerissen sind oder nur schlecht aufgerissen sind, ist dann eine gleichmäßigere, feinere Porung. Das liegt einfach daran, dass sich nur unter dem Einschnitt quasi der Deckel der Mineralwasserflasche gelöst hat und sich da das Gas hervorragend ausdehnen konnte im Backprozess. Deshalb sage ich immer, wenn man schnitttechnisch noch nicht so erfahren ist, aber das Brot zum Beispiel verschenken möchte, dann am besten mit offenem Schluss backen. Also beim Formen schon ein bisschen Roggenmehl mit in den Schluss einarbeiten, dass der offen bleibt auf Gare. Dann dreht man das ja um, dann ist der Schluss oben vor dem Backen und dann kann sich das nach freien Stücken ausbreiten. Also so wie der Druck sich entwickelt im Teigling, kann er sich ausdehnen und dann kriegt man eine wirklich hervorragende offene Porung. Ja, das sind so die wichtigsten Punkte. Ein kleiner Kniff ist auch noch, wenn man ein bisschen Sauerteig mit beigibt. Weizensauerteig hilft da sehr. Das vergröbert meistens noch die Porung. Da gibt es keine ganz richtige Erklärung, zumindest noch keine, die ich wirklich wissenschaftlich verifiziert vorgefunden habe. Ich vermute aber mal, dass es schon mit der Aktivierung der Proteasen zusammenhängt. Darüber haben wir ja am Anfang gesprochen. Wenn ich also den pH-Wert absenke, aktiviere ich die Proteasen. Die bauen mir einen Teil des Klebernetzwerkes um und machen es dehnbarer, sodass ich das Gas ein bisschen besser ausdehnen kann. Also es ist wirklich in der Praxis erprobt und eine sichere Beobachtung, selbst wenn man in ein Hefegebäck ein bisschen Weizensauerteig mit einfließen lässt, dann kriegt man eine gröbere Porung, wenn man die anderen Faktoren natürlich auch beachtet hat. Zum Thema Ventil kann man auch noch dazu sagen, ne, Dampf ist eine wichtige Komponente. Der Dampf hält die Teigoberfläche dehnbar. Solange sie dehnbar ist, kann sich das Gas ungehindert ausdehnen im Teigling. Also auch da wieder die schon angelegte Porenstruktur noch vergrößern. Ja, jetzt haben wir über etliche Stellschrauben geredet. Es gibt sicherlich noch ein paar mehr, die dann aber eher auch im Nachkommabereich eine Rolle spielen. Am wichtigsten ist schon, dass der Teig erstens gut geknetet ist, also ein stabiles Teiggerüst da ist, dass die Stockgare entsprechend lang im Verhältnis zur Stückgare ausgebildet ist, dass wir richtig heiß backen mit Dampf. Und dass wir vor allem beim Formen darauf aufpassen, dass wir viel Spannung in den Teigling reinbringen, aber die vorhandenen Gasblasen nicht unnötig zerstören, sondern nur neu verteilen. Jetzt haben wir einige Informationen zusammengesammelt, wie wir aus einem Teig ein eher grobporiges Baguette oder ein grobporiges Brot erzeugen. Wenn wir das Ganze umdrehen, dann kommen wir auf das, was sich Stefan gewünscht hat, nämlich dieses etwas kompaktere, gleichmäßig verteilte, fein gebohrte Brot oder Brötchen. Das bedeutet einen festen Teig, also niedrige TA, eine kurze Stockgare im Vergleich zur Stückgare. Das heißt, der Teig sollte noch nicht voller Luft sein, bevor man ihn formt. Wir werden ihn natürlich auch mit einem vernünftigen Ventil ausstatten, aber eben nicht flach unterschnitten, wie man das bei Baguettes zum Beispiel macht, das verändert auch die Porung, sondern möglichst senkrecht geschnitten oder gar nicht geschnitten, sondern sich glatt ziehen lassen, dann ist das Ventil ein bisschen geschlossen und verteilt die Blasen, die Poren gleichmäßiger. Ja, und nicht ganz so heiß anbacken ist auch noch wichtig, damit sich das Gas nicht so schlagartig ausdehnt, sondern eher dezent und langsam. Der Knackpunkt ist tatsächlich der feste Teig und das Verhältnis aus Stock- und Stückgare. Und dann passt das schon. Wer mag, kann mal schauen im Blog, da gibt es ein spanisches Brot, das ist so ein ganz fester Teig. Auch ein Pain Brier gibt es oder ein Pane di Pasta Dura. Wer es hat, kann auch mal in das Buch gucken, Brötchen backen. Da gibt es auch ganz klassische Weizenbrötchen aus festen Teigen. Auch da wird man sein Glück finden mit einer feinen, gleichmäßigen und auch etwas kompakteren Porung. So, das waren einige Informationen, die es jetzt zu verdauen gilt. Ich freue mich auf neue Fragen von euch, denn der Vorrat geht langsam wieder zur Neige und denke, dass wir uns dann demnächst wieder hören bei einer neuen Folge Frage sucht Antwort oder einer anderen spannenden Thematik. Vielen Dank fürs Zuhören und bis zum nächsten Mal. Tschüss.
Die nächste Folge von Plötzlich Bäcker, dem Brot-Podcast, gibt es ganz bestimmt. Wenn du bis dahin meine Arbeit am Blog oder für diesen Podcast unterstützen möchtest, dann klicke dich auf plötzblog.de/unterstützen. Vielen Dank.